In dieser Ausgabe geht es um die Forschungstätigkeiten an der Hochschule Karlsruhe und warum Forschung für uns so wichtig ist. Darüber spreche ich mit unserem Prorektor Professor Dr. Franz Quint.
Wir haben hier gerade in Baden-Württemberg, gerade in der Umgebung von Karlsruhe, viele, viele Hidden Champions, ja, die in einer schmalen Nische zwar, aber dann Spitze sind, Weltmarktführer sind. Und diese Weltmarktführerschaft, die bleibt nicht einfach. Da muss man ständig etwas dafür tun. Man muss ständig Innovationen bringen, neue Produkte bringen. Wir müssen versuchen, wenn wir unseren Wohlstand halten wollen, technologisch an der Spitze zu sein.
Der HKA Podcast, die Hochschule Karlsruhe zum Anhören mit Jan Holthaus.
Hallo und herzlich willkommen. Die Hochschule Karlsruhe ist ja nicht nur eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg, sondern wir sind auch eine der forschungsstärksten. Wir haben 15 Forschungsinstitute, die in ganz unterschiedlichen Disziplinen unterwegs sind. Darin sind rund 220 Forscherinnen und Forscher beschäftigt, zusätzlich ungefähr 70 Professorinnen und Professoren. Forschung hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert und vor allem ist sie kein Selbstzweck. Wir versuchen immer, konkrete Technologien, Verfahren und Produkte zu entwickeln, die gesellschaftlichen Impact haben, die dafür sorgen sollen, dass die Zukunft in dem einen oder anderen Bereich besser wird. Mich interessiert, was dahinter steckt. Wie funktioniert die Forschung an der HKA? In welchen Bereichen sind wir besonders forschungsstark? Und vor allem, was bringt die Forschung für unsere Studentinnen und Studenten? Darüber habe ich mit Professor Dr. Franz Quint gesprochen. Er ist unser Prorektor für Forschung, Kooperationen und Transfer. Und ich habe Franz Quint erstmal gebeten, uns ein bisschen zu erläutern, wie sein Aufgabenfeld konkret aussieht.
Ja, also die ersten drei Titel beschreiben schon, oder die ersten drei Denominationen beschreiben schon einen Teil meiner Aufgaben. Ich habe dazu auch noch ein paar andere Aufgaben, aber bleiben wir erst bei denen. Forschung als natürlich die größte Aufgabe, das größte Gebiet. Sie haben schon die Zahlen genannt, einfach wenn man auf die Anzahl der Mitarbeiter schaut, die da beschäftigt sind. Und natürlich auch auf den Drittmittelumsatz und die Drittmitteleinnahmen, die wir für die Hochschule erzielen. Eng verbunden mit der Forschung sind natürlich die Kooperationen, denn in den Forschungsprojekten sind wir ja in einigen Fällen zwar auch alleine unterwegs, aber in vielen Fällen haben wir eben Forschungsprojekte in Kooperation mit anderen Hochschulen, mit Universitäten, mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen oder auch sehr viel mit Firmen. Ja. Das umfasst also die Kooperationen, wobei da auch noch ein bisschen mehr dazu gehört. Wir haben ja auch noch von Seiten der Hochschule aus institutionalisierte Kooperationen, wie zum Beispiel die HAW Tech, ein Verbund, in dem wir Mitglied sind, oder die Trirena Tech, das sind die Hochschulen für angewandte Wissenschaften am Oberrhein, gleich international eben mit Frankreich und mit der Schweiz. Ja. Also die gehören dann auch noch zu meinem Aufgabengebiet. Und Forschung könnte man zum Selbstzweck machen, aber das lohnt sich nicht, sondern die Forschung soll ja einen Impact in die Gesellschaft haben. Und dazu muss sie aus der Hochschule hinaus transferiert werden. In die Wirtschaft, aber auch in die Gesellschaft. Transfer hat ja sehr viele unterschiedliche Facetten. Ja, das ist dann Forschung dabei, das direkt eben für die Industrie stattfindet. Das sind Patente dabei, Erfindungen dabei. Es ist auch die wissenschaftliche Weiterbildung mit dabei, ist ein Aspekt des Transfers oder eben das sogenannte Third Mission, das Forschen und das Arbeiten für die Gesellschaft. Ja. Das ist also der Aspekt Transfer. Dann hatte ich genannt die wissenschaftliche Weiterbildung. Das Institut für wissenschaftliche Weiterbildung ist auch in meinem Portfoliobereich. Und Kontakte mit den Unternehmen vereint eben in den Career Services, die wir an der Hochschule anbieten, im Center of Competence, ja, wo aber auch noch Stipendienprogramme sind, die zum Beispiel von den Unternehmen kommen, oder das Deutschlandstipendium, wo wir auch DAAD-Stipendien vergeben, und zwar gleich für 44 andere Hochschulen auch, also alle Universitäten, pädagogischen Hochschulen, Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften aus Baden-Württemberg, Stipendien eben für Auslandspraktika, ja, und das Rechenzentrum gehört auch noch mit dazu. Und das passt irgendwie zusammen.
Klingt so, als hätten Sie alle Hände voll zu tun.
Ich habe nur zwei. Ja, genau.
Wir sind, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, eine HAW, eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Können Sie mal grob umreißen, was die Forschung an einer HAW ganz allgemein unterscheidet von der Forschung an beispielsweise einer Universität?
Ja, wobei das gar nicht so einfach ist, denn je nachdem, wie man draufschaut, gibt es fundamentale Unterschiede oder es gibt gar keine Unterschiede dazwischen. Ja? Wir sind ja eine in großen Teilen ingenieurwissenschaftlich geprägte Hochschule. Klar, wir haben auch noch andere Fakultäten, aber die Forschung findet eben sehr stark im Ingenieursbereich statt. Ja? Und da ist die Forschung schon per se etwas angewandter. Das heißt, wir betreiben hier keine Grundlagenforschung. Wir kümmern uns nicht so sehr jetzt eben um den Aufbau der Atome oder wir sind auch recht wenig im sozialwissenschaftlichen Bereich der Forschung unterwegs, sondern eben im Ingenieursbereich. Und da ist man relativ angewandt. Man definiert ja die unterschiedlichen Technology Readiness Levels von 1 bis 9. Und 1 wäre eben die Grundlagenforschung, wo man noch überhaupt keine Anwendung im Sinn hat, wo man einfach nur der Erkenntnis wegen nach etwas schaut. Und 9 wäre dann schon quasi ein fertiges Produkt zu erstellen. Ja, und wir bewegen uns da eher im mittleren Bereich, während die Universitäten eher in den niedrigeren Technology Readiness Leveln unterwegs sind, wenn ich mal so ganz allgemein die Universitäten anschaue. Aber wenn man dann an die technischen Universitäten, auf die schaut, was die für Forschung betreiben und da auch in ihren Maschinenbau oder Informatik oder Elektrotechnikinstituten oder auch Bauingenieure, da unterscheiden wir uns eigentlich recht wenig davon. Und da sieht man auch, dass wir auch mit diesen Universitäten sehr viel in Forschungsprojekten kooperieren und Seite an Seite arbeiten.
Jetzt haben Sie gesagt, wir sind da so im Mittelfeld unterwegs auf dieser Skala, aber ich würde sagen, wir gehen schon bis ans Ende, bis zur 8 oder 9, oder? Also es gibt ja durchaus Produkte, Ausgründungen, die dann auch wirklich eine Marktreife erlangen.
Das ist tatsächlich so, wenn wir an Ausgründungen denken. Wir hatten ein paar Ausgründungen aus der Forschung, die eben dann versuchen, ein Produkt daraus zu machen. Es gab vor 4, 5 Jahren die Ausgründung BRC Solar. Die haben eben einen sogenannten Maximum PowerPoint Tracker entwickelt hier an der Hochschule, hatten dann über die Hochschule auch eine Exist-Förderung bekommen, waren noch einige Zeit hier an der Hochschule. Es waren 3 Absolventen unserer Hochschule gewesen und sie haben sich mittlerweile ganz eben ausgegliedert, sind gewachsen auf etwa 30 Leute und vertreiben ihr Produkt relativ erfolgreich. Und so gibt es auch noch andere Beispiele, die das tun. Ja, wobei, ich sag mal so, DRL9, das fertige Produkt, die Hochschule selbst hat ja keinen Auftrag und auch kein kommerzielles Interesse, Produkte zu vertreiben, sondern das soll dann schon eben die Wirtschaft machen und Ziel ist es, es bis zum Beispiel in eine Vorserie ein Produkt zu betreiben, ja, und das dann rauszugeben an die Wirtschaft, damit die das Geld verdienen.
Sie haben BRC ins Spiel gebracht, vielleicht darf ich an der Stelle ein bisschen Eigenwerbung machen. Auf unserem YouTube-Kanal, verlinke ich gerne in den Shownotes, kann man sich einen Film über die 3 Gründer von BRC anschauen und mal schauen, was die für ein Produkt machen. Ist für jeden interessant, der Solarpanels, insbesondere Photovoltaikpanels auf dem Dach hat und da vielleicht an Optimierung denkt, um das Maximale an Strom und an Ertrag aus dieser Solaranlage rauszuholen. In welchen großen Forschungsbereichen ist die HKA denn hauptsächlich unterwegs?
Ja, die HKA ist in 4 Forschungsbereichen unterwegs und vielleicht erkläre ich da auch ein bisschen was dazu. Es gibt die HRK, die Hochschulrektorenkonferenz. Und die Hochschulrektorenkonferenz hat für sich...
oder vielleicht darf ich kurz ergänzen, da sitzen die Rektoren der Hochschulen Deutschlands drin.
Ja, aller Universitäten, aller HAWen auch, aller PHen, also von allen Hochschularten sitzen da drin, so ist das. Und diese Hochschulrektorenkonferenz hat für sich eine sogenannte Forschungslandkarte definiert. Und auf diese Forschungslandkarte, da kann man sich nicht einfach so eintragen, sondern die Eintragung eines Forschungsschwerpunktes, so heißt es da auf dieser HRK-Forschungslandkarte, ist an Qualitätskriterien geknüpft. Und man kann auf dieser Forschungslandkarte eingetragen sein, wenn man mindestens 3 Forschungsbereiche definieren darf und man kann mit maximal 5 Forschungsschwerpunkt dann darauf vertreten sein. Ja? Und um einen solchen Forschungsschwerpunkt zu definieren, gibt es eine Mindestsumme an Drittmitteln, die man umsetzen muss, eine Mindestanzahl an Professoren, die in diesem Bereich arbeiten müssen, ja? Eben um das zu haben. Und die Kriterien sind auch ein bisschen gestaffelt, also es gibt Kriterien, um 3 zu haben. Wenn man dann eben 4 anmelden will, dann sind die Kriterien schon etwas strenger und so weiter. Und die HRK schafft es eben, 4 solcher Forschungsschwerpunkte zu definieren auf der HRK. Und diese Forschungsschwerpunkte sind zum einen intelligente Systeme, zum anderen Arbeit und Produktion. Dann haben wir innovative Mobilität und schließlich Ressourcen und Klima.
Können Sie da mal Beispiele nennen von Forschungsprojekten, die da gerade aktuell so bearbeitet werden?
Genau, ja, da kann man einige sagen. Intelligente Systeme, da denkt man natürlich sofort auch an autonome Systeme, zum Beispiel an Roboter. Und wenn ich jetzt, es gibt viele Beispiele, aber wenn ich da aus der Robotik mal ein paar Beispiele nehme, da haben wir im Institut IRAS, Institut für Robotik und autonome Systeme, zum Beispiel ein Projekt, wo Robotersysteme zur Exploration von Gebäudestrukturen und vor allem zur Dekontaminierung eingesetzt werden. Es geht letztendlich da um den Abbau von Kernkraftwerken, ja, und eben da Roboter reinschicken, damit Menschen nicht gefährdet werden. Wir haben aber auch ein sehr angewandtes Forschungsprojekt da, welches Zusammenarbeit mit der Industrie stattfindet und dann auch eine Direktbeauftragung durch die Industrie ist. Das ist ein Mauerroboter. Ein Roboter, der einfach Wände mauert, ja, und auf der Baustelle dann eingesetzt werden soll.
Also sozusagen, um die Arbeit zu erleichtern
Für den Maurer, richtig, ja, oder eventuell sogar völlig autonom da zu mauern. Ja. Der kann sich dann verschieben auf einer Laufschiene eben und setzt Stein auf Stein, ja, und passt das zusammen, genau, eben nach einem Plan. Oder roboterbasierte Sortierung von Wertstoffen im Recycling, auch eben zur Arbeitserleichterung, wie ja generell Roboter zur Arbeitserleichterung eingesetzt werden. Oder wenn man dann ein bisschen tiefer in den Technological Readiness Level gehen will, ja, eher im Bereich der Grundlagenforschung, haben wir da eben Cloud Computing und 5G als Befähiger für neue Sensortechnologien für Robotik. Da geht es also um das Grundsätzliche. Wenn man eben diese Roboter steuern muss, muss man die Rechenleistung direkt am Roboter haben oder kann man die Rechenleistung in die Cloud auslagern. Dann braucht man natürlich eine Kommunikationsstrecke. Diese Kommunikationsstrecke darf keine großen Todzeiten haben, sonst kann man das Ganze nicht regeln. Also da geht es dann schon um das Grundsätzliche und nicht eben um einen konkreten Anwendungszweck, wie wir es vorher hatten. Aber das ist auch ein gutes Beispiel, welches zeigt, dass wir wirklich diese Spanne des Technology Readiness Level auch ziemlich ausnutzt. Jetzt nicht von 1 bis 9, aber auf jeden Fall von 3 bis 7, ja, oder manchmal auch 2 bis 7. Ja. Also wir sind da schon eigentlich recht gut unterwegs.
Und wenn wir da von gesellschaftlichem Impact reden, also angenommen vernetzte Roboter, die über 5G vernünftig funktionieren, die bringen ja nicht nur den konkreten Anwenderinnen und Anwendern was, sondern eigentlich auch der Gesellschaft, weil wir dann auch erstmal ein funktionierendes 5G-Netz überall flächendeckend installieren müssen. Also insofern ist das was in die Gesellschaft hineinstrahlt.
Ja klar, auf jeden Fall, ja.
Haben Sie noch Beispiele aus den Bereichen, die wir sonst noch beackern, ja, sozusagen? Also Sie hatten intelligente Systeme angesprochen. Sie hatten,
wenn wir an die Mobilität, denken zum Beispiel, da haben wir ein großes Verbundprojekt, welches dann auch schön die Spanne macht in den Transfer hinein. Und zwar, das ist das Projekt Move More, nachhaltige Mobilität am Oberrhein. Dieses Projekt ist gefördert in dem Verbundvorhaben Innovative Hochschule. Das ist sozusagen die kleine Exzellenzinitiative für die HAW. Wir haben da eine Förderung über 5 Jahre von etwa 8 Millionen Euro bekommen. Das ist zusammen mit der Hochschule Offenburg machen wir das. Und hier kümmern wir uns um nachhaltige Mobilität am Oberrhein, wie der Titel es sagt, und zwar bewusst im ländlichen Raum. Also jetzt nicht die Stadt Karlsruhe, die ja, wie wir alle wissen, hervorragendes öffentliches Verkehrsnetz hat, ja. Auch jetzt nicht Offenburg selbst, sondern was ist dazwischen? Was passiert im Schwarzwald, in Bayersbronn.
Wo man lange auf den Bus warten muss, wenn man Pech
hat. Genau so ist es. Und da werden die verschiedensten Aspekte eben betrachtet. Also zum einen die multimodale Mobilität, sprich Wechsel der Verkehrsmittel, wie kriegt man das hin? Aber auch zum Beispiel, wie kann man denn Städte und Quartiere so gestalten, dass Mobilität nicht mehr so stark erforderlich ist, dass man also vieles vor Ort erledigen kann, dann unter Umständen auch eben zu Fuß gehen kann oder mit dem Fahrrad fahren kann. Ja, solche Aspekte, und da kooperieren wir eben hauptsächlich mit den Kommunen, weil die Kommunen ja die Bedarfsträger vor Ort sind. Ja, und da ist jetzt kürzlich zum Beispiel in Rastatt eine adaptive Fahrradwegbeleuchtung installiert worden, eben als Teststrecke adaptiv deswegen, weil die Lichter angehen, wenn ein Fahrradfahrer kommt, und sie wieder ausgehen, wenn er weggefahren ist, um auch nicht einen zu starken Eingriff nachts in die Natur zu haben, Tiere, Insekten und so weiter zu stören, ja, wenn da ständig die Lichter angehen. Das sind also solche Beispiele. Was wir vielleicht auch haben, was man erwähnen sollte, weil es jetzt wiederum nicht so sehr die Ingenieursforschung ist, sondern eben ein bisschen die sozialwissenschaftlichen Aspekte betrachtet. Wir haben ja eine Stiftungsprofessur für den Radverkehr bekommen, ja. Und da werden dann verschiedenste Projekte gemacht, wie zum Beispiel ein Projekt Hitzerad, das von einer Stiftung gefördert wird. Da geht es darum, wie beeinflusst der Klimawandel und die höheren Temperaturen das Radfahren. Ja, da geht es eben dann eigentlich gar nicht um die technischen Aspekte, sondern eben um die Psychologie, um das soziale Verhalten, um das Wohlfühlverhalten der Menschen. Ja?
So. Jetzt ist es ja so, dass in vielen Forschungsprojekten auch immer mal wieder dieses allgegenwärtige Thema künstliche Intelligenz auftaucht. Weil man mittels KI oder sagen wir mal Machine Learning bestimmte Aspekte der Forschung auch vorantreiben und abdecken kann. Spielt das im Moment schon eine riesengroße Rolle bei uns oder ist das eher so ein Ding, was in der Entwicklung ist? Wie würden Sie es einschätzen?
Doch, das spielt eine riesengroße Rolle. Wir haben auf verschiedensten Ebenen oder zu verschiedensten Themen Projekte, die mit der KI arbeiten. Ich glaube, es ist müßig zu erwähnen, dass in den autonomen Systemen, in der Robotik, die Projekte, die ich vorhin erwähnt hatte, dass da natürlich KI drinsteckt, ja, um eben die Steuerung hinzukriegen. Aber wir haben auch KI in dem Bereich Arbeit und Produktion, wobei ich betonen will, nicht die Aspekte, die tatsächlich die Robotik oder die Industrieanlagen betreffen, sondern das Zusammenspiel zwischen Menschen und Robotik und Produktion. Und da waren wir in einem großen Projekt hier in der Region Karlsruhe sogar im Lead gewesen. Insgesamt hatte das Projekt ein Volumen von 10 Millionen Euro, jetzt nicht nur allein für die HKA, sondern für all die Partner. Da war auch das KIT, das FZI aus Karlsruhe mit dabei, verschiedene Unternehmen, auch das Arbeitsamt war dabei. Und das Projekt heißt sinnigerweise Karl, ja, KI für Arbeit und Lernen in der Region Karlsruhe. Ja. Ein sehr großes Forschungsprojekt bei uns von Professor Steffen Kinkel geleitet, ja, in dem es eben um diese Aspekte geht. Und Kollege Kinkel hat auch noch andere Projekte, GenKiwi zum Beispiel, generative KI für den qualitätsgesicherten Abruf von Unternehmenswissen. Unternehmen haben ja einen großen Wissensschatz, und wenn dann gerade wie jetzt dann die Babyboomer langsam in Rente gehen, ist es natürlich die Frage, wie kann man dieses Wissen sichern und verfügbar machen eben für die nächsten Jahre. Ne? Und da muss man eben Konzepte erarbeiten, wie das abgelegt werden kann und wie dann der Zugriff darauf erforderlich ist.
Ja, zumal bei den meisten Firmen das dann auch mal total überraschend kommt, dass die Leute in den Ruhestand gehen. Also, da ist es schon sinnvoll, das Wissen auch weiterzugeben, ja. Tatsächlich.
Ja. Oder vielleicht darf ich auch noch ein anderes Beispiel erwähnen, weil es ein grenzüberschreitendes Projekt ist im Rahmen der Wissenschaftsoffensive, das ist eine Initiative hier in der Oberrheinregion und in Kooperation mit Interreg Oberrhein, ja, werden eben grenzüberschreitende Projekte hier gefördert, Schweiz, Frankreich, Deutschland, und da waren wir im Lead in einem Projekt Aura AI, da ging es darum, Authentifizierung im öffentlichen Nahverkehr grenzüberschreitend, ohne dass man seine Daten preisgeben muss, ja.
Okay, das würde bedeuten, ich steige in irgendeine Bahn ein. und fahre damit nach Frankreich rüber und alles wird automatisch geregelt, sind, genau, ohne dass ich
namentlich bekannt sein müssen. Genau, ja. Eben über die KI anhand von bestimmten Merkmalen wird dann identifiziert, aha, der Fahrgast hat eine Fahrkarte und es ist noch immer dieser Fahrgast, ja, anhand der Art und Weise, wie er sich bewegt, anhand, wie er sein Mobiltelefon aufruft und so weiter, werden verschiedene Kennzahlen eben geschaffen und man muss die Identität nicht preisgeben, ja, sondern es bleibt alles lokal auf dem Handy.
Also. Ich finde es sehr spannend, dass wir da so eine riesige Bandbreite abdecken. Also Sie haben ja Ingenieurwissenschaften eigentlich genannt, Sie haben genannt Sozialwissenschaften, die da eine Rolle spielen, bis hin zu Psychologie. Wie verhält sich jemand, der beispielsweise mit dem Fahrrad fährt oder auch nicht? Welche Entscheidungen führen dazu? Jetzt ist es aber so, dass wir an der HRW ja tatsächlich, wie Sie schon gesagt haben, auch hin und wieder mit Firmen zusammenarbeiten. Da würde mich mal interessieren, wenn eine Firma kommt mit einer Idee, beispielsweise für eine Produktentwicklung oder für eine Weiterentwicklung eines Motors, der in der Entwicklung ist, oder einer Maschine, egal. Wie funktioniert da die Zusammenarbeit? Wie kommt die Firma auf uns zu? Ruft die bei Ihnen an? Hallo, Herr Quint, wir hätten da eine Forschungsidee? Oder wie funktioniert das?
In den seltensten Fällen gibt es einen Direktanruf, und dass da dann ein Projekt zustande kommt, sondern man muss ja sehen, diese Zusammenarbeit erfordert ja viel Vertrauen. Das Unternehmen hat ja selbstverständlich ein wirtschaftliches Interesse, ja, und es will natürlich die Aufträge, die es hat, an jemanden vergeben, den es Vertrauen hat, dass die Aufträge auch umgesetzt werden können in Qualität und in Zeit. Ja. Das heißt, es bauen sich hier Beziehungen auf. Diese Beziehungen können entstehen, indem zum Beispiel die Professoren, die Studierende bei Bachelorarbeiten oder in den Praxissemestern betreuen. Ja. So lernt man sich dann kennen, tauscht sich aus. Die Firmen erfahren dann, womit die Hochschule sich beschäftigt, denn es reicht ja nicht zu sagen, wir machen Maschinenbau, Informatik, Elektrotechnik, Bauingenieur und so weiter, sondern es geht ja dann schon wirklich im Detail um diese Aufgabenstellungen. Jedes dieser Gebiete ist enorm breit, ja, und die Firma ist dann an einem speziellen Teil interessiert. Also, damit haben die Professoren ihre Kontakte. Wir sind aber natürlich auch vertreten auf Messen oder eben in Netzwerken. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit der IHK. Wir haben natürlich auch unser Center of Innovation and Transfer, unsere Transfereinrichtung mit sogenannten Innovation Scouts und Transfer Scouts. Und da haben wir auch eine Neuigkeit eingeführt. Einer dieser Scouts hat zum Beispiel ein regelmäßiges Büro in Rastatt, ja, und ist 2 Tage in der Woche vor Ort in Rastatt, kooperiert da mit der Wirtschaftsförderung aus Rastatt, kooperiert mit dem Landratsamt, ist in den verschiedenen Sitzungen dabei. Und so kommen dann eben die Anfragen auch, im Moment überwiegend aus dem Bereich der Mobilität. Ja. Wir veranstalten auch Transfermessen, das ist unsere Research Contacts, ja, in der dann eben Firmen herkommen können und das Portfolio sehen. Ja. Das sind also die unterschiedlichsten Formate, um den Kontakt herzustellen und um ja, auf eine gemeinsame Idee zu kommen. Oft ist es auch so, dass die Professoren aus ihrer vorherigen Industrietätigkeit, ja, in der sie gewesen waren, natürlich auch Kontakte mitbringen und dann eben die Anfragen an diesen speziellen Professor kommen. Und dann schaut man nach, entsprechend des Themas, wie ist es denn am geschicktesten, diese Kooperation zu gestalten? Man kann zum Beispiel anfangen und eine kleine Studie, eine Projektarbeit oder eben eine Bachelor-Thesis drauf zu machen. Oder man kann gleich eben in ein Forschungsprojekt gehen. Auch da gibt es verschiedenste Ausschreibungen, Fördermöglichkeiten. Das BMFDR, also Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, bietet einige Programme an. Es gibt jetzt auch einige Programme, die speziell für HAW zugeschnitten sind, obwohl es nicht sehr viele sind, muss man sagen, vom Volumen her. Üblicherweise sind wir in den öffentlichen Ausschreibungen drin, wo wir auch mit den Universitäten konkurrieren um die Förderung. So. Oder es gibt dann vom Wirtschaftsministerium die sogenannten ZIM-Projekte, Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand. Die sind recht niederschwellig und sind auch auf einem höheren Technology Readiness Level angelegt. Da ist eben zwingend die Kooperation mit einer Firma, mit einem Industrieunternehmen, das selbst da mitarbeitet und wo man dann ganz konkrete Lösungen für ein Problem entwickelt.
Sie haben schon die Drittmittel angesprochen. Sie haben gerade eben auch erwähnt, dass es da Möglichkeiten der Förderung gibt. Wo kommt denn tatsächlich dann letztendlich das Geld für Forschung her? Weil letztendlich Forschung kostet einfach sehr viel Geld, muss man ja sagen. Nicht nur Manpower sozusagen, sondern oft sind Geräte, Labore erforderlich, die ja dann auch nicht gerade im Laden um die Ecke gekauft werden können. Woher kommt das Geld?
Genau so ist es. Nun, wir müssen Anträge stellen. Ja? Das sind immer Anträge, die man im Wettbewerb einwirft. Es gibt die Ausschreibungen der verschiedenen Ministerien, wie das bereits erwähnte BMFDR, das Wirtschaftsministerium, Bundesministerien jeweils, aber auch Landwirtschaftsministerium. Die verschiedensten Ministerien legen Programme auf, um eben Fragestellungen in ihrem Bereich zu besprechen. Weil es jetzt gerade aktuell ist, das letzte Woche ist die Hightech-Agenda Deutschland vorgestellt worden mit den verschiedenen Schlüsseltechnologien. Da ist oder wird es demnächst sehr viel Förderung geben, etwa 2 Milliarden Euro bis 2030 pro Schlüsseltechnologiebereich. Also ja, da sind unter anderem künstliche Intelligenz, Quantentechnologien, Mikroelektronik. Also es passt schon sehr gut zu dem Portfolio, welches wir auch bei uns an der Hochschule haben. Ja. Also das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es eben die EU-Programme. Das sind Horizon Europe, die eben die ganz großen, wo man eben in großen Konsortien forscht und wo wir auch in der letzten Zeit eigentlich recht erfolgreich gewesen waren. Oder die Interreg-Programme, wo es hier in der Region grenzüberschreitend zugeht. Dann gibt es Stiftungen, ganz groß ist zum Beispiel die Carl Zeiss Stiftung, wo wir auch recht erfolgreich sind mit unseren Programmen. Und dann natürlich Direktbeauftragungen aus der Industrie, wo es dann eben gar keine öffentlichen Mittel gibt, keine öffentliche Förderung, sondern wo ein Industrieunternehmen kommt, wie zum Beispiel der vorhin schon erwähnte Mauerroboter, und sagt, hier, wir möchten dieses Problem erforscht gelöst haben. Ja.
Jetzt sind wir ja gerade in wirtschaftlich so ein bisschen turbulenten Zeiten, sage ich mal. Gerade viele Unternehmen kämpfen so ein bisschen mit der Wirtschaftslage und auch mit Aufträgen. Spüren wir das hier an der Hochschule Karlsruhe, dass da vielleicht dann die Gelder nicht mehr ganz so locker sitzen wie vielleicht noch vor 10 Jahren?
Ja, das spüren wir schon. Wir hatten zum Beispiel vom Jahr 24 aufs Jahr 25 einen leichten Rückgang im Drittmittelumsatz. Wir sehen es auch an der Anzahl der bewilligten Anträge, die wir gestellt haben, dass es da zurückgegangen ist, wobei das auch öffentlich geförderte sind. Also wir merken auch, trotz der Hightech-Agenda, die eben jetzt gekommen ist, aber zum Beispiel im Jahr 2025, dass die Ausschreibungen von Forschungsförderungen deutlich zurückgegangen sind. Ja, das sieht man schon.
Müsste der Staat nicht vielleicht diese Lücke füllen und einfach noch viel, viel mehr Geld in die Forschung investieren?
Ja, das kann man natürlich so sagen. Und wenn man ehrlich ist, er wird es jetzt ja auch machen mit der Hightech-Agenda. Ich finde es da im Übrigen gut, dass Deutschland sich jetzt fokussiert und ein paar Schlüsseltechnologien, ja, auch das Thema Raumfahrt, dass er jetzt groß auf die Tagesordnung gekommen ist, dass er also eben ein paar Themen fokussiert und sagt, wir konzentrieren da unsere Fördermöglichkeiten. Und wir setzen aber auch ganz konkrete Ziele. Ja, die Quantentechnologie nimmt, da sagen sie eben, bis zum Jahr 2030 soll Deutschland 2 fehlerkorrigierte und anwendbare Quantencomputer aus deutscher Produktion haben. Ja, so.
Interessantes Ziel. Auf Quantencomputing kommen wir gleich noch zu sprechen.
Gut, ja.
Jetzt ist es ja so, dass der ein oder andere Industriezweig im Moment feststellt, dass es sich lohnt, auf Rüstung umzusatteln. Und da ist natürlich die Frage, wie steht die HKA dazu? Ist Stichwort militärische Forschung, sind wir da mit dabei? Ist das eher was wir mit vorsichtigen Samthandschuhen anfassen wollen? Oder sind wir da neutral dazu eingestellt? Viele Technologien gibt es ja auch als Dual Use, sage ich mal. Ne? Also genau, wie stehen wir dazu? Gibt es da eine
Idee? Wir sind neutral dazu eingestellt. Die Hochschule Karlsruhe hatte keine Zivilklausel und beabsichtigt auch nicht, eine Zivilklausel zu machen. Man muss einfach
Zivilklausel muss ich vielleicht kurz erläutern. Das sind Klauseln, die sich Universitäten und Hochschulen selber in die eigene Satzung schreiben, mit denen sie festlegen, dass sie keine militärische Forschung machen wollen.
Mhm. Das haben wir nicht, möchten wir auch nicht. Man muss aber natürlich auch sehen, dass die Verteidigung ein legitimes Ziel ist. Man sieht ja, was in der Welt um einen drumherum passiert. Also von daher ist da nichts Schlimmes dran, sage ich mal, Punkt eins. Aber Punkt zwei muss man realistischerweise sehen, dass wir als Hochschule, die ja wie die Wissenschaft per se offen und öffentlich ist, ja, dass wir da nie in die richtige militärische Forschung hineinkommen. Da wird zum Beispiel keiner Firma Rheinmetall wird es einfallen, an die Hochschule zu kommen und hier den nächsten Panzer entwickeln zu lassen, um es mal ganz krass zu sagen. Ja. So, aber Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, das ist der Punkt. Jede Technologie kann man für das eine und für das andere einsetzen. Das haben Technologien so an sich, ja. Und es ist auch so, wenn man gerade dann in den niedrigeren Technology Readiness Levels etwas erforscht, ja, weiß man noch gar nicht, wofür es dann angewendet werden wird. Ja, ich muss nur an Dürrenmatt und die Physiker erinnern oder so, ja. Und die Verantwortung des Wissenschaftlers, die er mal wahrnehmen kann, mal auch nicht wahrnehmen kann. Aber die Ethik ist da natürlich ein sehr wichtiger Aspekt. Ja? Und da versuchen wir auch sowohl unsere Studenten ethische Grundsätze mitzugeben. Wir haben ja auch das Referat für Ethikforschung hier oder das Zentrum für Ethikforschung an der Hochschule. Wir haben auch eine Ethikkommission für die Forschung eingerichtet, die eben solche Fragestellungen beurteilt. Also wir gehen schon nicht leichtfertig mit den Themen um, aber grundsätzlich verschließen wir auch uns zu nichts.
Jetzt ist Baden-Württemberg ja grundsätzlich ein sehr forschungsstarkes Land. Wir haben hier ganz viele Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Wir haben Fraunhofer-Gesellschaften, wir haben Max-Planck-Gesellschaften. Wir haben auch hier in Karlsruhe Bundesforschungseinrichtungen, Max-Rubner-Institut zum Beispiel, oder auch Landesforschungseinrichtungen. Wie stark sind wir denn mit denen vernetzt? Gibt es da irgendwie Kooperationen zwischen der HKA und dieser Art von Einrichtungen in Baden-Württemberg?
Ja, natürlich. Wir machen da jetzt keine Unterschiede. Das hängt natürlich immer von den Themen ab. Aber zum Beispiel mit den Fraunhofer-Gesellschaften sind wir schon sehr stark im Austausch und haben einige Projekte, nicht wenige Projekte, wo eine Fraunhofer-Gesellschaft oder ein Institut der Fraunhofer-Gesellschaft unser Partner ist. Mit Max-Planck-Gesellschaften jetzt weniger, wobei auch da gerade ein Projekt in der Beantragung ist, wo es um die Detektion von Neutrinos geht. Also ja, und da machen wir
Das klingt eher nach Grundlagenforschung.
Das klingt nach Grundlagenforschung, aber auch in der Grundlagenforschung braucht man etwas sehr Angewandtes, weil, wir können sich ja vorstellen, die Signale, die man da erhält, die sind halt äußerst klein, können wir uns eben gar nicht vorstellen und diese Signale müssen verstärkt werden. Wir haben bei uns an der Fakultät Elektrotechnik zum Beispiel den Professor Hermann Ank, der eben ein Spezialist in der Verstärkerentwicklung ist, und zwar ganz rauscharme Verstärker entwickeln. Und er ist tatsächlich angefragt worden von der Max-Planck-Gesellschaft und von der Uni Heidelberg, dass er in einem ganz großen Infrastrukturprojekt mitmacht, wo es darum geht, eine solche Anlage aufzubauen, und dass er eben diese rauscharmen Verstärker dafür entwickelt.
Rauscharme Verstärker heißt, möglichst wenig Störsignale im Nutzsignal zu haben.
Genau, genau.
Jetzt haben wir als Hochschule ja im Grunde eine zentrale Aufgabe, nämlich die Nachwuchskräfte von morgen auszubilden, Studierende auszubilden für den Arbeitsmarkt von morgen. Wie profitieren die denn davon, dass hier so viel Forschung stattfindet?
Die profitieren enorm davon, denn es geht ja darum, dass wir diesen Nachwuchskräften, den angehenden Ingenieuren, aktuelles Wissen vermitteln, ja, und nicht das Wissen, das der Professor vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren selbst an der Hochschule gelernt hat. Denn wir erleben eine immer schneller werdende Aktualisierung, Erneuerung des Wissens, oder es kommen eben neue Wissensanteile dazu. Da muss man am Ball bleiben. Und es hilft nicht, und das ist ja gerade das, wovon unser Hochschultyp am meisten profitiert. Wir wollen nicht Lehrbuchwissen weitergeben. Wir wollen nicht, dass die Professoren dieses Wissen, das sie weitergeben, naja, man kann sich auch aktuell halten, indem man Artikel, wissenschaftliche Beiträge in Zeitschriften oder so liest. Nein, man muss schon selbst damit gearbeitet haben, um es zu verstehen. Man muss es in der Praxis angewandt haben. Und das basiert eben, ich komme wieder auf unseren Typ der Hochschulen für angewandte Wissenschaften zurück, dadurch, dass alle Professoren, die wir berufen, vorher in der freien Wirtschaft gewesen sein müssen, dass wir gar nicht anders berufen dürfen. Und dann eben, während sie hier sind, indem sie in der Forschung an diesen Themen und dann an den aktuellen Themen arbeiten.
Und ich habe als Studentin oder Student die Möglichkeit, auch während des Studiums schon beispielsweise als wissenschaftliche Hilfskraft oder auch teilweise genau. Im Angestelltenverhältnis, geht das bei uns, glaube ich, auch.
Das geht auch, ja.
Mitzuwirken an Forschungsprojekten.
So ist es. So ist es. In diesen Forschungsprojekten werden Studierende eingebunden. Und ich glaube, ich verrate auch überhaupt kein Geheimnis, wenn wir die wissenschaftlichen Mitarbeiter auf unseren Forschungsprojekten betrachten, dann ist doch ein großer Teil von ihnen eigener Nachwuchs. Also eben Studierende, die hier den Master gemacht haben, ja, da ist natürlich die Verbindung zu den Professoren da. Die Professoren sehen die in den Laboren, wie sie sich da geben, wer gut ist, ja. Und denen bieten wir dann natürlich diese Jobs in den Forschungsprojekten an. Das ist ganz klar. Unbenommen ist natürlich die Tatsache, dass wir jede Stelle öffentlich ausschreiben, sich eben jeder darauf bewerben kann, ganz klar. Aber wir haben schon auch noch ein Problemchen, sagen wir mal, genügend wissenschaftlichen Nachwuchs für unsere Projekte zu finden. Manchmal suchen wir schon, gerade in den Ingenieursmangelfächen, ja, in der Elektrotechnik, im Maschinenbau, auch in der Informatik. Wir konkurrieren ja da mit den freien Stellen draußen in der Wirtschaft. Und die Bezahlung draußen ist dann doch immer noch ein bisschen besser als hier.
Dafür darf man sich hier austoben. Dafür also ich glaube, man kann hier austoben. Vieles machen und ausprobieren, was man dann in der freien Wirtschaft so nicht ohne weiteres machen kann.
Das ist vollkommen richtig, denn man ist ja auf einem Forschungsprojekt, ja. Und zwar hat man auch in einem Forschungsprojekt seine Projektziele und die Arbeitspakete abzuarbeiten, aber der Druck ist dann vielleicht doch nicht so hoch als draußen in der Wirtschaft. In der Wirtschaft muss man das Ergebnis liefern, während Forschung ist immer noch Forschung und das bedeutet Unsicherheit im Erreichen des Ziels. Ja? Und das zeichnet auch die Forschung auf, dass immer auch ein wissenschaftliches Risiko mit dabei ist. Sonst bräuchte man nicht forschen, sonst wäre es einfach eine Produktentwicklung.
Und man hat die Möglichkeit, wenn man hier seinen Master gemacht hat oder auch wenn man woanders seinen Master gemacht hat, hier zu promovieren.
Das ist vollkommen richtig, ja.
Bis vor ein paar Jahren ging das nur in Kooperation mit einer anderen Universität, wo genau. Es das Promotionsrecht gab. Inzwischen gibt es bei uns den Promotionsverband der Hochschulen für angewandte Wissenschaften hier in Baden-Württemberg. Und da kann man direkt hier an der HKA promovieren. Können Sie kurz sagen, wie das funktioniert?
Ja, es ist so, dass in diesen Promotionsverband forschungsstarke Professoren aufgenommen werden. An der Hochschule Karlsruhe sind es mittlerweile 35 Professoren, die Mitglied im Promotionsverband sind. Und es gibt noch einige weitere, deren Antrag gerade in Bearbeitung ist. Also wir werden in kürzester Zeit über der Zahl von 40 Professoren im Promotionsverband sein. Diese Mitgliedschaft im Promotionsverband ist auch wieder an Qualitätskennzahlen geknüpft, sprich man muss über 3 Jahre hinweg einen Mindestumsatz an Drittmittel bringen und eine Mindestanzahl an Publikationen verfasst haben und dann kann man auf Antrag in diesen Promotionsverband aufgenommen werden. Dieser Promotionsverband hat 5 Forschungseinheiten, eben fachlich, thematisch gegliedert. Und da ordnen sich die Professoren einer dieser Forschungseinheiten. Man kann sich das wie Fakultäten an der Hochschule vorstellen. Denen ordnen sie sich zu und dann haben sie die Möglichkeit, eben ihre Doktoranden im Promotionsverband zur Promotion anzumelden. Ja, und das läuft dann ganz ähnlich zu dem, wie es sonst an den Universitäten auch abläuft.
Sie haben eben schon mal das Thema Quantencomputing angesprochen. Ab Herbst startet bei uns ja an der HKA der neue Studiengang Quantencomputing, ein Bachelorstudiengang. Wer sich dafür interessiert, kann gerne mal in den Podcast mit Professor Dr. Philipp Nenninger reinhören. Das ist der Studiengangsleiter und mit dem habe ich mich sehr intensiv über diesen Studiengang unterhalten. Vielleicht kurz zusammengefasst, in dem Studiengang geht es weniger um die theoretische Physik, sondern mehr um die praktische Anwendung von Quantencomputern. Geht also darum, ich sage jetzt mal flapsig, die Dinger auf die Straße zu bringen und in die Anwendung zu bringen. Gibt es denn da auch schon Forschungsprojekte hinsichtlich des Quantencomputings, die da vielleicht in der Pipeline sind?
Ja, tatsächlich, wir haben mehrere Anträge laufen. Bewilligt ist noch nichts, weil wir uns eben seit letztem Jahr diesem Thema zugewandt haben, ja, und da eben Anträge gestellt haben. Wir hoffen auf Bewilligung. Diese Anträge sind auch was die Fördermittelgeber angeht, recht breit gefächert. Das ist zum einen das BMFDR, aber wir sind auch dabei, einen ZIM-Antrag, also einen recht praxisnahen Antrag hier zu stellen. Und das hört sich jetzt so ein bisschen an, naja, die beschäftigen sich erst seit letztem Jahr damit, wie soll das denn funktionieren oder von wo kommt denn die Expertise her? Nun, es ist ja so, dass man in diesem Quantencomputing zwar zum einen die Quantenphänomene selbst hat, ja, Spinnerelektronen und so weiter, aber zum anderen ist ja drumherum, damit ein Quantencomputer funktioniert, sehr viel Informatik und sehr viel Elektrotechnik. Und die einzelnen Quantenzustände, die Manipulation der Qubits, das passiert eben mit Laser oder passiert eben mit Mikrowellen. Und da sind wir wieder zu Hause. Das ist ein Grundmetier der Elektrotechnik. Und wenn man sich mal umhört unter den Herstellern der Quantencomputer, dann ist es so, dass man sich im Moment wohl auf, ja, es sind 4, 5 Technologien für die Quantenphänomene, die im Moment in der Diskussion sind, und für jede dieser Technologien gibt es auch schon Quantencomputer. Ob sich da jetzt eine oder zwei oder drei durchsetzen werden oder je nach Anwendungsgebiet eben auch unterschiedliche, das weiß man noch nicht. Aber allen gemein ist eben, dass sie diese Qubits kontrollieren müssen, ja, und dass diese Rechner irgendwie eingebaut werden müssen in die Umgebung, in, ja, die Rechnerumgebung. Und da können wir natürlich einen großen Beitrag leisten. Und wie gesagt, wenn man diese Hersteller der Quantencomputer fragt, dann sagen sie, es tut im Moment viel mehr weh, das drumherum, da Lösungen zu finden und vor allem auch wirtschaftliche Lösungen zu finden, also einigermaßen preisgünstig, nicht aus der Apotheke, sondern eben noch nicht großindustrieller Maßstab, aber eben schon darauf vorbereitet, weil man dadurch natürlich den Preis eines solchen Quantencomputers erheblich senken kann und damit natürlich die Markteinführung beschleunigt.
Und da sind wir wieder genau an der richtigen Stelle.
Genau.
Wie überhaupt Karlsruhe an der richtigen Stelle zu sein scheint im Bereich des Quantencomputings. Ich habe gelesen, dass das European Center for International Political Economy, das ist so ein Think Tank oder, ja, wie soll ich sagen, so eine Denkfabrik, die in Brüssel sitzt und so im weitesten Sinne Politikberatung macht. Böse Zungen würden vielleicht auch von Lobbyismus sprechen, ich weiß nicht. Aber ja, die gucken sich an.
Studien machen die.
Oder genau, machen Studien und ja. Und zwar im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Wirtschaftspolitik, wo die Grenzen miteinander verfließen. Und die haben sich mal angeschaut, wo so die Epizentren des Quantencomputings weltweit sitzen. Und da wundert es natürlich nicht, dass irgendwie die San Francisco Bay Area auftaucht, irgendwie Silicon Valley, dann irgendwie Universitäten, Oxford und so weiter sind da unter den Top 5. Aber was mich gewundert hat, da taucht dann Karlsruhe in dieser Liste auf, am Platz 7 von rund 50. Wie kommt
weltweit.
Das? Ja, weltweit, genau.
Und deutschlandweit auf Platz 1.
Ja, und da frage ich mich, wie kommt das zustande? Also warum ist Karlsruhe so ein guter Standort für die Lehre und vielleicht auch für die Erforschung von Quantencomputern?
Ja, das Umfeld macht's und die Zusammenarbeit verschiedener Akteure macht es. Selbstverständlich kann man relativierend sagen, dass man all diesen Rankings liegt ja jeweils eine Metrik zugrunde. Und wenn man die Metrik ändert, ändert sich natürlich auch das Ranking. Das ist ganz klar. Aber eben dieses Institut hat sich eine bestimmte Metrik zugrunde gelegt, in dem verschiedenste Aspekte beachtet, bewertet wurden und dann miteinander gewichtet worden zu einem Gesamtergebnis. Wir haben in Karlsruhe natürlich das KIT als Forschungseinrichtung, welches eben die physikalischen Aspekte des Quantencomputing sehr stark untersucht und in dieser wirklich Grundlagenforschung DRL Level 1 unterwegs ist, sehr stark ist. Wir haben aber auch bereits einige Firmen, da ist die Firma HQS Quantum Simulations, die hier in Karlsruhe sitzt und eben ein Start-up ist, das aber schon relativ stark ist. Ich weiß es jetzt nicht genau, Größenordnung 30, 40 Mitarbeiter. Ja. Dann gibt es eine weitere Firma, Kipu Quantum Systems, die hier in Karlsruhe angesiedelt ist. Beide Firmen eben stark im Bereich der Anwendungen des Quantencomputings, Software für Quantencomputer schreiben, versuchen Probleme vor allem aus dem Bereich der Materialwissenschaften, der Charakterisierung von Molekülen zu lösen. Ja. Also von daher, es hat sich hier einiges angesammelt in Karlsruhe und die Zusammenarbeit zwischen diesen Partnern trägt offensichtlich Früchte. Ja, und da kommt jetzt eben die Hochschule Karlsruhe auch mit dazu. Ja.
Das heißt, langfristig wird es dann Top 5 für Karlsruhe.
Das ist unser Ziel.
Ich drücke die Daumen.
Ja.
Ich will noch ein bisschen über Sie sprechen, Herr Quint. Sie sind in Rumänien geboren und aufgewachsen. Sie haben in Temeswar oder Timișoara, sagt man, glaube ich, ne?
Ja, also Temeswar ist der deutsche Name, Timișoara der rumänische Name.
Da haben Sie Ihr Abi gemacht. Richtig. Und haben auch Ihr Elektrotechnikstudium begonnen Anfang der 1980er Jahre. Und Sie sind dann, glaube ich, 86 nach Deutschland gekommen. Das klingt jetzt, wenn man das aus heutiger Sicht so beschreibt, nach einem völlig normalen Studentenaustausch. Aber man muss natürlich sagen, damals in den 80er Jahren, da war Rumänien eine Diktatur. Es gab keine Reisefreiheit. Es gab ja auch noch gar keine EU. Wie war das für Sie, sozusagen den Schritt dann nach Deutschland zu wagen? Das muss doch wahnsinnig umständlich gewesen sein für Sie.
Ja und nein, umständlich wegen den Umständen, aber ansonsten nicht. Ich bin Deutscher, ja, in Rumänien. Ich komme aus dem Banat, das ist im westlichen Rumänien. Das war früher halt Teil der K&K-Monarchie gewesen und war eben mit Deutschen besiedelt gewesen. Bis 1918 war es eben auch Teil von Österreich-Ungarn gewesen. Genauso wie die Siebenbürger Sachsen in Siebenbürgen, Transsilvanien, ja, als deutsche Minderheit da waren. Wir haben Deutsch zu Hause immer gesprochen. Deutsch ist meine Muttersprache. Wir hatten, das muss man vielleicht Rumänien lassen, das Glück, und zwar als einziges Land des Ostblocks hat Rumänien die Schulbildung in den Sprachen der mitwohnenden Nationalitäten, wie es da hieß, zugelassen. Das heißt, ich habe Abitur auf Deutsch gemacht bis zur 12. Klasse eben. Abitur war nach der 12. Klasse. Deutsch, ausschließlich Deutsch in der Schule gelernt, ja, und erst dann für die Hochschulen, die waren dann natürlich auf Rumänisch gewesen. Und in der derzeitigen Zeit, ja, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, war es natürlich eine ziemlich schlimme Diktatur in Rumänien gewesen. Und da wurden schon trotz der, sage ich mal, Tauperiode, die Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre da gewesen war, wurden nachher die Repressionen der Leute im Allgemeinen und dann der mitwohnenden Nationalitäten, also der Deutschen und Ungarn als die größten Minderheiten in Rumänien, wurden diese Repressionen schon verschärft, ja, dass zum Beispiel die Sendungen in deutscher Sprache im Fernsehen und im Radio, die es früher gab, die wurden dann abgeschafft, ja. Die Tageszeitungen in deutscher Sprache, da wurde die Auflage verkleinert und der Umfang der Zeitung halt immer verkleinert. Es war halt alles eine Planwirtschaft und eben eine Diktatur gewesen, so dass man eben dann doch nicht mehr in seinem gewohnten Umfeld, in seinem gewohnten Milieu war, ja. Und dann war eben der Wunsch, nach Ausreise, wie man das eben auch aus der DDR gekannt hat, in die BRD zu kommen, der war dann schon stark da. Zudem kam hinzu, dass die noch als eine Kriegsfolge eben Familien zerrissen waren, weil mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Sowjetarmee eben in Rumänien einmarschiert und durchmarschiert ist, sind natürlich die Deutschen auch geflüchtet. Manchen ist es gelungen, anderen ist es nicht gelungen. Manche, je nachdem, wo sie in Kriegsgefangenschaft waren, waren dann eben im Westen geblieben, sodass die Familien getrennt waren. Es gab Verschleppungen der Deutschen zur Zwangsarbeit nach Russland und in die Baragan-Steppe. Also eine großpolitische Gemengelage hat sich da ergeben, die letztlich dazu geführt hat, wenn man jetzt heute drauf schaut, dass der überwiegende Teil, also von 800.000 Deutschen, die in Rumänien gelebt haben, leben jetzt vielleicht noch 30.000, 40.000 da. Und die große Ausreisewelle war eben mit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Ja,
weil aber der war ja erst später.
Sie sind 90, ja, ich bin früher gekommen. Genau. Ja, aber meine Familie, die hatte schon längere Zeit einen Ausreiseantrag gestellt gehabt. Und ja gut, da war man eben dem gut Glück überlassen gewesen, ja, wann irgendwann die Genehmigung zur Ausreise kam. Das war auch mit Schikanen verbunden. Meine Mutter zum Beispiel war Mathematiklehrerin gewesen und sie wurde dann 1981 entlassen aus dem Lehramt mit Präsidentialdekret und mit der ganz offiziellen Begründung, dass sie halt nicht fähig ist, die Kinder in sozialistischem Sinne zu erziehen. Ja, so. Gut, und dann stand sie da ohne Job. Ja, also das waren dann so verschiedene Aspekte gewesen, die natürlich dann dazu geführt haben. Und es konnte ja keiner vorhersehen. Man hat gedacht, wenn man so einer Diktatur lebt und wenn man da die tägliche Realität gesehen hat, dann hat man gedacht, das wird immer so sein. Ja, es war ganz klar getrennt gewesen. Die Sowjetunion hatte immer noch die Übermacht über alle Satellitenstaaten da. Ja, also von daher, wenn man das hätte voraussehen können, dass mal eine EU kommt, wo dann auch die anderen Länder Mitglied sind, also die osteuropäischen Länder, und dass man dann Reisefreiheit hat und so, dann wäre wahrscheinlich die Geschichte ein bisschen anders verlaufen.
Wenn man sich das vorstellt, was für eine Errungenschaft das ist, dass man sich heute in Rumänien ins Auto setzen kann oder in den Zug und einfach hierher fährt. Ja, genau. Ohne Formulare, ohne Repressalien, ohne Anfeindungen durch die Securitate oder durch diesen Geheimdienst etc. Also das ist schon, glaube ich, was uns als EU auch auszeichnet.
Ja.
Jetzt haben Sie sich entschieden, nach Karlsruhe zu kommen. Sie hätten ja überall studieren können in Deutschland. Warum Karlsruhe?
Warum Karlsruhe? Naja, man hat natürlich aus Rumänien heraus schon auch verfolgt, wie das Leben dann in Deutschland ist. Ja, man wollte ja dann nicht einfach nur ins Blinde kommen, sondern wir haben uns schon informiert. Wir haben ja dank Mittelwelle, vielleicht die Nostalgiker hier, Europawelle Saar gehört. Ja, das hat man auch in Rumänien empfangen. Ja, wir haben natürlich eine Menge Verwandte auch hier in Deutschland, die dann zu Besuch gekommen sind, die Zeitungen, Zeitschriften mitgebracht haben. Ja, man konnte sich also informieren und ich wusste schon, dass es in Karlsruhe eine starke technische Universität gibt. Ich habe in Temeswar Elektrotechnik studiert. Ja, also war der Wunsch klar. Zudem muss man vielleicht auch nicht verschweigen, es ist so, dass zum Beispiel die Banater Schwaben, die Volksgruppe, aus der ich eben komme, die haben sich zu großen Teilen in Süddeutschland angesiedelt, Bayern und Baden-Württemberg, ja, also von daher hat man eben nicht dran gedacht, was weiß ich, nach Aachen oder nach Berlin zu gehen. Gut, Berlin in der Zeit
war ein bisschen schwierig.
Bisschen schwierig, genau. Ja, so, und so ist es Karlsruhe geworden.
Und Sie halten auch heute noch sehr engen Kontakt nach Rumänien, insbesondere nach Temeswar. Inzwischen ist Temeswar auch ja Partnerstadt von Karlsruhe. Ich glaube, das ist seit Mitte der 90er
der Fall. Mitte der 90er, genau.
Sie rekrutieren förmlich ganz viele Studierende aus dem deutschsprachigen Gymnasium in Temeswar, wenn ich das richtig weiß. Ja. Aber Sie setzen sich auch sehr ein für einen Studierendenaustausch zwischen der Polytechnischen Universität in Temeswar und der Hochschule Karlsruhe. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Warum ist es wichtig? Oder sagen wir es mal ein bisschen anders. Rekrutieren ist eine Art der Betrachtung. Die andere Art der Betrachtung, die mir ein bisschen besser gefällt, ist die, dass ich den jungen Leuten, letztlich egal woher sie herkommen, Möglichkeiten aufzeigen will. Ich will keinen hierher zwingen. Ich will ihnen nur
so war es auch nicht gemeint.
Genau,
ich meinte das eher im Sinne von, Sie machen Werbung für uns.
Werbung. So, ja, genau. So ist es. Natürlich mache ich Werbung für die Hochschule Karlsruhe. Ja,
das stimmt, rekrutieren, das klingt so nach militärischem Zwang. Nee, so war es wirklich nicht gemeint.
Also ich will ihnen eben die Möglichkeiten aufzeigen und dass ich halt das in Rumänien mache, liegt natürlich daran, dass ich mich dort auskenne, dass ich da Bekannte habe und dass es mir einfacher ist, Leute von da anzusprechen, weil ich zum einen die Kontakte habe in die deutschen Schulen, die da noch sind. Es gibt ja mehrere. Also das eine ist das Nikolaus-Lenau-Lyzeum aus Temeswar, das ich auch absolviert habe, wo eben noch Schulkollegen von mir Lehrer sind oder in der Leitung sind. Ein Lyzeum übrigens, welches zwei deutsche Nobelpreisträger hervorgebracht hat, nämlich Hertha Müller hat am Nikolaus-Lenau-Lyzeum ihr Abitur gemacht, Nobelpreis für Literatur 2009 und Stefan Hell, Nobelpreis für Chemie 2014, ja, der Erfinder der STET-Mikroskopie und eben Direktor am Max-Planck-Institut in Göttingen und in Heidelberg. Die waren beide eben an dieser Schule gewesen. Ja. So. Und dann gibt es aber eben auch noch in Arad das Adam-Müller-Gutenbrunn-Lyzeum, in Satmar das Ettinger-Lyzeum, in Hermannstadt das Bruckenthal-Lyzeum. Das ist einfach eben deutsche Schultradition, die da schon war. Und natürlich gibt es da jetzt nicht mehr so viele Deutsch als Muttersprache Kinder, sondern es sind eben rumänische Kinder, weil die rumänischen Eltern für ihre Kinder eine große Chance sehen, wenn sie gut Deutsch kennen und wenn sie eben die Schule komplett auf Deutsch machen. Man muss sagen, da wird nicht Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, sondern alle Fächer werden auf Deutsch unterrichtet. Und an der Lenau-Schule zum Beispiel, da ist es auch so, da gibt es eine sogenannte Spezialabteilung. Das ist eine deutsche Auslandsschule, an der man Abitur nach bundesdeutschem Recht ablegt, ja, mit Prüfungen, die eben aus Deutschland kommen. Auch ein Teil der Lehrkräfte kommt aus Deutschland. Was ist dann? Hier sind das Bildungsinländer. Ganz normal, die müssen nichts umrechnen oder so, die haben ein Abitur, ob es jetzt aus Karlsruhe oder aus München oder aus Temeswar kommt, ist dann genau dasselbe, ja, weil die ja auch die Abiturprüfungen von hier kriegen. So, also, und es fällt mir auch deswegen leicht, weil ich auch Einblick in das Bildungssystem habe und weil ich weiß, was die lernen und weil ich weiß, was die können. Und die sind eigentlich sehr gute Schüler. Ja, es war ja generell so gewesen, dass in den Ländern des Ostblocks sehr viel mehr Mathematik und Physik gelehrt wurde als hier, die da also relativ fit sind. Ja, das rumänische Team hat jetzt in den letzten beiden Jahren zum Beispiel die internationale Robotik-Olympiade jeweils gewonnen, ja, in den USA. Also da wird darauf noch sehr viel Wert gelegt. Und ich finde, das ist dann ganz passend für unsere Hochschule, wenn wir eben solche Potenziale, solche Talente zu uns an die Hochschule bringen. Letztendlich ist es immer ein Wettbewerb um die Köpfe.
Ich darf bei der Gelegenheit erwähnen, dass Sie für diese Zusammenarbeit schon mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden sind. Sie haben, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde, aus der Sie stammen, Hatzfeld, ja, bekommen. Sie haben den Karlsruher Europapreis der Europäischen Schule bekommen. Ja. Und Sie haben vor 2 Jahren vom damaligen rumänischen Staatspräsidenten den Nationalen Verdienstorden bekommen. Ja. Und habe ich das richtig verstanden? Sie sind Ritter?
Ja, also das ist so, dieser Nationale Verdienstorden ist eben vergleichbar zum Bundesverdienstkreuz, ja. Und dieser Nationale Verdienstorden hat mehrere Stufen, die heißen dann Ritter oder Commander oder ja, so genauso wie das eben das Bundesverdienstkreuz auch mehrere Stufen hat. Und man muss schon sagen, also die kleinste Stufe ist Ritter.
Ja. Naja, aber also das ist eine Auszeichnung, die jetzt nicht jeder, ja, bekommt. Also da, ich glaube, da können Sie richtig stolz drauf,
ja,
sein.
Ja, das ist, es freut mich, dass eben diese Bemühungen auch den Austausch, den ich mit dem Polytechnikum hatte, ja, und wir haben, das kann man ja auch sagen, auch mit der Westuniversität aus Temeswar hier einen Studiengang in Wirtschaftsinformatik, einen Doppelabschluss, der ganz gut angenommen wird, wo ich auch ein bisschen dazu beigetragen habe, dass der entsteht, ja.
Jetzt nicht das so tief starten.
Ja, ja, also, ja, es sind eben verschiedene Bemühungen und dann natürlich auch, ich bin auch eben Vorsitzender des Freundeskreises Karlsruhe-Temeswar, ja, eben Bemühungen, die zur Völkerverständigung, eben zum Zusammenwachsen im Sinne der europäischen Idee beitragen. Und das haben dann eben manche Leute für ja, beachtenswert gefunden.
Ja, finde ich auch. Also, ja, wenn ich das mal sagen darf. Ja. Herr Quint, wenn Sie mal 10 Jahre in die Zukunft spekulieren würden, wo sehen Sie die Forschung der HKA im Jahr 2036?
Ich denke, an der HKA tun wir gut daran, wenn wir uns jetzt ein bisschen an dem orientieren, was zum Beispiel die Bundesregierung jetzt mit der Hightech-Agenda Deutschland vorgegeben hat. Denn da saßen ja schon einige kluge Köpfe dahinter, die analysiert haben, wo gibt es die Möglichkeiten, wo gibt es das Potenzial. Es muss uns klar sein, wir in Deutschland haben als Ressource die Bildung und wir haben die schlauen Köpfe. Ja, Deutschland war ja bekannt als ein Land der Tüftler und Land der Denker gewesen, als ein Ingenieurland. Wir haben keine Bodenschätze, die wir verscherbeln können oder so. Das heißt, wir müssen versuchen, wenn wir unseren Wohlstand halten wollen, technologisch an der Spitze zu sein. Ja, jetzt sind wir, China ist groß aufgekommen, da ist einfach ein ganz anderes Reservoir an Menschen. China ist mehr als 10-mal so groß, 15-mal so groß als Deutschland. Ja, wir werden eben nicht mehr alles vielleicht abdecken können, ja, sondern wir werden uns bestimmte technologische Bereiche raussuchen müssen, in denen wir arbeiten. Das ist also sozusagen das Fachliche. Und wenn wir uns jetzt das Ganze auch ein bisschen ökonomisch betrachten wollen, ist es natürlich so, dass wir versuchen müssen, als Hochschule Karlsruhe durch unsere Forschung die deutschen Wirtschaftsunternehmen zu unterstützen, ihnen eben ermöglichen, neue Technologien zu generieren. Wir haben hier gerade in Baden-Württemberg, gerade in der Umgebung von Karlsruhe, viele, viele Hidden Champions, ja, die in einer schmalen Nische zwar, aber dann Spitze sind, Weltmarktführer sind. Und diese Weltmarktführerschaft, die bleibt nicht einfach. Da muss man ständig etwas dafür tun. Man muss ständig Innovationen bringen, neue Produkte bringen. Und da braucht es unsere jungen Leute, die gut ausgebildet sind und die mit neuen Ideen kommen und eben dann, ja, entweder direkt in den Unternehmen oder eben vorbereitend in der Forschung hier, wo man das Ganze, ja, wirklich vorwettbewerblich vorausdenken kann und eben Produkte vorbereiten kann, die dann wirklich in die Wirtschaft transferiert werden.
Professor Dr. Franz Quint, Prorektor für Forschung, Kooperationen und Transfer an der Hochschule Karlsruhe. Wenn ihr euch für die Details interessiert in Sachen Forschung an der HKA oder auch was die erwähnten Promotionsmöglichkeiten betrifft, schaut gerne mal rein auf unserer Website unter www.h-ka.de/forschen. Da gibt's alles nochmal auf einen Blick. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr mal in die anderen Podcast-Folgen reinhört. Ich habe im Gespräch ja die Folge über Quantencomputing erwähnt. Einfach mal im HKA-Podcast-Feed nachschauen. Das war die Folge Nummer 29. Und da erfahrt ihr alles über den neuen Bachelorstudiengang Quantencomputing. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis bald.
Der HKA-Podcast. Interessantes aus Forschung, Lehre und angewandter Wissenschaft. Alle Infos zu unseren Studiengängen auch im Netz unter www.h-ka.de.